Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Im Januar ist Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt worden. In seinem Wahlkampf ging es unter anderem auch um das Thema Kryptowährungen. Noch vor seinem Wahlsieg verkündete er, die USA werde zur Bitcoin-Supermacht der Welt. Entsprechend explodierten die Preise der ältesten Kryptowährung. Kurzzeitig kostete ein einziger Bitcoin mehr als 100.000 Dollar und damit mehr als je zuvor. Doch was treibt diesen Hype? Was bedeutet er für die deutschen Banken? Und was sagt die Regulierung bzw. die Aufsicht dazu? Mein Name ist Julian Schmink. Ich bin Partner im ZDB und über diese Frage spreche ich in der heutigen Episode mit Sascha Dölker. Sascha ist Leiter Digitalisierung bei der Deutschen Wertpapierservicebank, die im letzten Sommer nach 2 Jahren Entwicklungszeit eine eigene Plattform für digitale Assets mit dem Namen WP Next gelauncht hat. Seitdem kann die DWP Bank, die für 3/4 der Kreditinstitute in Deutschland die Prozesse im Wertpapiergeschäft übernimmt, ihren Instituten wie der MLP Finanzberatung Investments in Bitcoin und seit Herbst 2024 auch in ISA anbieten. Die MLP war damit die erste Retailbank in Deutschland mit einem solchen Kryptoangebot. Lieber Sascha, Glückwunsch zu dieser Plattform und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, hallo Julian, vielen Dank. Auch danke für die Einladung. Schön hier zu sein.
Dann lass uns doch direkt reinstarten, lieber Sascha. Wir alle haben von Donald Trumps Plänen gehört, die USA in Sachen Digital Assets zur weltweiten Vorreiterrolle zu machen und sogar eine eigene Bitcoin-Reserve aufzubauen. Auch in der deutschen Politik wird das immer mal wieder diskutiert. Im Zusammenhang mit Digital Assets und Kryptowährungen hat Donald Trump inzwischen zahlreiche zentrale Positionen mit kryptofreundlichen Persönlichkeiten besetzt. Was treibt diesen Hype deiner Meinung nach an? Ist das reine politische Dynamik oder sehen wir hier eine langfristige Entwicklung mit positivem Impact auch auf das gesamte Digital Assets Ökosystem?
Ja, spannende Frage, Julian. Ich glaube, Hype ist ein großes Wort, weil es irgendwie immer impliziert, dass er vorbeigeht und kein Wert bleibt. Ich glaube, der Hype hier gerade durch den US-Wahlkampf hat mehrere Treiber. Einmal natürlich die politische Dynamik, die insbesondere durch den Trump-Wahlkampf geprägt worden ist und auch sicherlich durch seine Wahl auf den Vizepräsidenten, den J.D. Vance, der ja durchaus sehr kryptoaffin ist und auch einige Statements dazu abgegeben hat. Man darf aber, glaube ich, auch nicht vergessen, dass es ein weltweites Phänomen ist, auch in anderen politischen Gebieten, unter anderem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, tut sich sehr viel in der politischen Dynamik und in der Weichenstellung auf dem Thema, der den Hype eher manifestiert als klaren Trend. Auf der anderen Seite gibt es aber auch echte Marktmechanismen meines Erachtens, die den Hype treiben. Es gibt auf der einen Seite eine ungebrochene Nachfrage seit Jahren nach diesen Assets, insbesondere Kryptowährungen, erstmal rund um den Bitcoin, der sehr in die Öffentlichkeit gerückt ist. Wenn ich dran denke, wie es noch vor 4 Jahren war, hat sich dort deutlich etwas entwickelt. Auf der anderen Seite ist es aber auch die Regulatorik, die sich hier deutlich weiterentwickelt hat und das Vertrauen immer weiter stärkt. Ich glaube, wir reden viel über die USA. Hollywood hat ja, glaube ich, mal den Begriff geprägt, es gibt keine schlechte Publicity. Darunter würde ich auch das Ganze sehen, dass durch den US-Wahlkampf ein bisschen mehr Fokus auf das Thema gerückt wurde.
Ja, absolut. Ich glaube, auch in Gänze hat Donald Trump mit seinen berühmten Executive Orders in den letzten Wochen auch eine ganze Reihe Maßnahmen angestoßen, um die USA auch im allgemeinen digitalen Kontext zur Führungsrolle übernehmen zu lassen. Dennoch gibt es dann ja auch immer wieder zwiegespaltene Diskussionen. Stablecoin wird auf einmal sehr gehypt. CBDC wird eher in eine Ecke reingestellt, die man gar nicht haben möchte. Regulatorische Klarheit fordern natürlich alle irgendwie. Wie schätzt du denn diese Entwicklung ein? Können die USA tatsächlich jetzt diese Vorreiterrolle auch global übernehmen in der Regulierungsperspektive? Da haben sie ja noch ein bisschen Nachholbedarf. Und wie schätzt du dann auch den Impact auf Europa bzw. Deutschland im Konkreten ein, wo ja gerade die MiCA auch in Kraft getreten ist?
Ja, ich glaube, hier muss man auch Aktionismus von klarer Strategie und Maßnahmen trennen, meines Erachtens. Ich glaube, gerade auch nach Geschehnissen der letzten Jahre, FTX ist ja so ein schönes Beispiel, wurden ja viele Themen eingezogen, auch in Sachen der Regulierung. Man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass wir natürlich auch von der Wall Street sprechen, die einen gewissen Einfluss im Land, aber auch weltweit hat und natürlich auch eine gewisse Positionierung heute in der Finanzwelt weltweit hat. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man das Thema Blockchain und alles, was da mitkommt an digitalen Assets, sich ernsthaft anschaut, aber dann die richtige Perspektive wählt. Also FTX ist sicherlich ein schönes Beispiel für die falsche Perspektive. Es ist ja auch weniger ein Beispiel für dezentrale digitale Assets, sondern eher ein Beispiel für eine klassische Börse gewesen, die Regularien ausgesetzt hat. Ich glaube, die Regulierung, die auf den Weg gebracht wird, und dafür ist ja auch ein Herr Trump sehr bekannt, ist natürlich erstmal noch etwas überspitzt. Es bleibt abzuwarten, wie man diese balanciert und vor allen Dingen dann auch so balanciert, dass man einen Rahmen findet, Innovation zuzulassen. Das ist ja der heilige Gral, und trotzdem Anlegerschutz und klare Spielregeln zu schaffen. Und so ein paar Beispiele, gerade aus FTX heraus, regulatorische Klarheit war ja etwas, was jetzt momentan in den Executive Orders auch ein Thema ist. Beispiele in den USA ist ja unter anderem, dass Kryptotoken, die von Kunden gehalten werden, als Verbindlichkeit von Banken eingestuft werden müssen, was natürlich auch für die Kapitaleinlagen einen deutlichen Hebel hat und somit eigentlich eher dazu führt, dass Banken keine Angebote schaffen. Auf der anderen Seite sollte man aber auch, glaube ich, in der Diskussion sich sehr gut anschauen, warum ein CBDC, der ja auch unter anderem aufgrund von Datenschutz diskutiert wird, also Nachverfolgung von einzelnen Transaktionen, was da die Beweggründe sind und ob die Beweggründe wirklich zutage treten oder ob es dann eher ein Wahlkampfthema war. Also ich glaube schon, das hilft uns enorm. Und in Deutschland beziehungsweise Europa haben wir mit der MiCA, und ich hatte es eingangs ja auch gesagt, in den letzten 3 Jahren, aber auch mit anderen Dingen wie dem DLT Pilot Regime oder auch dem elektronischen Wertpapiergesetz in Deutschland, gute Schritte in die Richtung der Regulierung gemacht.
Ja, absolut. Ich glaube, du hast ein paar Mal FTX gesagt. Da könnten wir wahrscheinlich eine separate Podcast-Folge rausmachen. So viele Themen, wie da schiefgelaufen sind. Aber da ist natürlich die Vorreiterrolle bei Regulierung eigentlich immer noch in Europa, was das MiCA-Framework angeht. Du hast jetzt gerade bei deiner Antwort ein paar Punkte genannt. Das DLT-Pilot-Regime, auch das Thema CBDC und somit auch Abbildung des Cash-Lags einmal aufgenommen. Wichtig wäre mir da nochmal auch zu beleuchten, DLT ist ja mittlerweile auch den meisten Akteuren in der Finanzdienstleistungsbranche ein Begriff. Und zunehmend werden ja auch neue Use Cases relevant, die dann auch in Produktion gehen und die vielleicht das Potenzial haben, das klassische Wertpapiergeschäft komplett umzubauen. Und in dieser Transformation spielt die Technologie einfach eine große Rolle. Welche konkreten Veränderungen erwartest du auch? Ist DLT aus der Perspektive eher eine Gefahr oder eine Chance für Banken oder wie beispielsweise auch die DWP Bank?
Ich bin, Julian, ich bin ein sehr großer Freund davon, informierte Entscheidungen zu treffen. Und deshalb muss man das, glaube ich, in den Kontext rücken, wenn man von DLT spricht, von dem, was man so allgemein wahrnimmt, von dem, was man versteht, was ich oft feststelle, auch im täglichen Gebrauch unter DLT-affin. Man hat nicht immer dasselbe Vokabular, obwohl man sich in demselben Bereich bewegt. Ich glaube, das ist enorm wichtig, und da sehe ich eigentlich 3 Dinge auf deine Frage. Das erste ist, man muss, glaube ich, verstehen, was DLT bedeutet fürs Wertpapiergeschäft, aber auch für Banken allgemein, aber auch für die Gesellschaft. In meinem Bereich gibt es ja auch die anderen Trendthemen, die wir bearbeiten, also Daten und künstliche Intelligenz insbesondere. Ich glaube, bei künstlicher Intelligenz ist sehr klar, was der Mehrwert davon ist. Jeder kann eine App aufs Handy runterladen und damit kommunizieren. Jeder sieht den Mehrwert. Bei DLT ist das ja etwas anders. Ich erinnere mich an meine Beraterzeit. Da haben wir auch 2018 über Enterprise-Blockchain und private Blockchain gesprochen und ob jeder eine Blockchain betreiben muss. Das hat sich ja mittlerweile auch etwas geändert. Also was möchte ich damit sagen? Im ersten Punkt, der große Treiber ist Veränderung dahinter. Und gerade im Bankenumfeld tendieren wir ja oft dazu, Technologie als Werkzeug zu sehen, was wir nur rausholen, wenn wir ein Problem haben, und weniger so, hey, hier ist eine neue Technologie, lasst uns mal schauen, was wir damit machen können, was wir besser machen können, auch regulatorisch besser machen können. Das ist vielleicht der erste Punkt. Man muss sich dem öffnen und vor allen Dingen verstehen, wie kann man die Technologie richtig einsetzen. Das zweite, meines Erachtens, ist so ein bisschen Versprechen im Gegensatz zur Realität. So Versprechen von der Blockchain sind ja so Sachen wie Wegfall von Intermediären, wird immer wieder gerne diskutiert. Automatische Abwicklung, die auch eine DWP-Bank betreffen würde. Gerade das Thema auch Realtime-Abwicklung. Wir sehen gerade, wie schwer sich das Wertpapiergeschäft an manchen Stellen tut, auf T plus 1 umzustellen. Und wir reden vielleicht im Blockchain-Umfeld schon von Realtime. Das sind alles Herausforderungen. Natürlich neue Produkte und Transparenz und Sicherheit sind da die Themen. Ich erinnere mich immer gerne an eine Diskussion mit einem Entscheider aus dem Bankenumfeld, der mich auch mal gefragt hat, was verändert denn DLT am Wertpapiergeschäft? Weil wir bekommen eigentlich seit 10 Jahren schon erzählt, dass wir heute eigentlich nicht mehr da sein dürften. Und ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen von Anspruch, von dem Versprechen und der Realität. Was will ich damit sagen? Es ist ein sehr langsamer Prozess, der sehr viele traditionelle Infrastrukturen umstellen muss, um die Mehrwerte zu sehen. Es ist nicht so wie bei KI, dass man die sofort sieht. Und fairerweise ist es auch nicht so, dass Kunden danach schreien, Blockchain-basierte Produkte zu erhalten. Weil am Ende es ist es am Endkunden wichtig, dass es sofort handeln kann. Das sieht er so. Was dahinter passiert, ist nochmal eine andere Sache, die er gar nicht wahrnimmt. Für ihn ist es ja nach dem Handel sofort in seinem Depot. Das sind, glaube ich, nochmal wichtige Dinge, die auch diese Adaption deutlich verlangsamen. Und der dritte Punkt ist eigentlich die Antwort auf deine Frage, nämlich ich sehe es ganz klar als Chance, aber keine Chance, die irgendwie kurzfristig die Effizienzen heben wird, sondern mittel- bis langfristig. Wenn immer mehr Teilnehmer im Markt sich umstellen, wird es auch mittel- bis langfristig zu Effizienz- und Kostensynergien geben. Und vor allem, was wir natürlich gerne haben wollen, auch Produktinnovation. Neue Produkte, sichere Produkte, aber auch vielleicht immer mehr On-Demand-Produkte. Und da spielen ja auch KI und Blockchain sehr gut zusammen. Wir sprechen ja eigentlich von einer Zeit der Hyperpersonalisierung, die vor uns mittel- bis langfristig liegt. Und da helfen agile Infrastrukturen deutlich, um dieses Ziel zu erreichen.
Ja, absolut. Ich teile die Einschätzung, dass ein Kunde nicht zwangsläufig digitalisierte Produkte nachfragt, sondern das Investment Asset wird nachgefragt. Und somit der Use Case, wo der Kunde wirklich weiß, was DLT ist und oder die Technologie ist und was nachfragt, sind ja eigentlich aktuell der Handel mit Kryptowährungen und den Assets. Zu dem Kontext ist ja die MiCA-Regulierung auch in Europa in Kraft getreten und hat ein einheitliches Regelwerk für den Dienstleistungen im Kontext mit Kryptowährungen geschaffen. Erste Marktteilnehmer haben ihre Lizenzen schon erhalten, wie man in den letzten Wochen gesehen hat. Und welche Vorteile oder auch operative Herausforderungen siehst du jetzt mit der neuen Regulierung, sowohl für Anleger als auch für euch als Finanzinstitut bei der DWP Bank?
Ich glaube, die MiCA-Regulierung ist ein wichtiger Schritt für einen standardisierten Standort, Kryptostandort in Europa. Also ein einheitlicher Rechtsrahmen ist enorm wichtig. Wir sehen das ja auch in anderen Anlegerschutzthemen wie der MiFID, dass die Standardisierung einfach dem Binnenmarkt in Europa zugutekommt. Vor allen Dingen aber, es gibt auch Klarheit, wobei Klarheit auch eine Herausforderung ist, weil ich glaube, die Tiefe der Klarheit, die es bringt, gerade für Anbieter, ist noch nicht so, dass sie in ihren operativen täglichen Prozessen sofort genau wissen, was sie zu tun haben. Was will ich damit sagen? Wir haben einen regulatorischen Rahmen geschaffen, der sich jetzt auf Basis der Erfahrung weiterentwickeln muss und vor allen Dingen auch einen Rahmen schaffen muss, operative Standards dann nach und nach immer mehr zu setzen beziehungsweise Klarheit auf diesen zu schaffen. Ich glaube, ein großer Fortschritt ist auch nochmal, ich hatte eingangs von Vokabular gesprochen, dass wir jetzt auch eine ganz klare Klassifizierung von Werten haben, von Kryptowerten, also zwischen E-Geld-Token, Asset-Reference-Token und anderen Kryptowerten. Ich glaube, das hilft enorm, auch Banken, die noch nicht auf dem Weg sind, sich zu verorten. Wie stark betrifft mich das eigentlich? Also nicht nur Infrastrukturanbieter, sondern auch Produktgeber. Für die ist das, glaube ich, ein wichtiges Thema. Und Lizenzverfahren an sich ist ja auch ein Vertrauensaspekt. Also es schafft Vertrauen letztlich dann auch in die Anbieter, die unterwegs sind. Wir haben ja gerade jetzt wieder das Thema Binance und in Frankreich unter anderem tagesaktuell. Ich glaube, da ist sehr wichtig und da sind Anleger mittlerweile immer sensibler, je weiter sie auch weg sind von einer ein Krypto-Native zu sein. Da ist es, glaube ich, sehr wichtig, diesen Schritt der Regulierung zu gehen. Ich glaube, eine Herausforderung, oder es bleibt abzusehen, ob es eine Herausforderung wird, ist ja die theoretische Möglichkeit, dass jetzt auch jeder, der eine Lizenz in Europa in einem anderen Land als Deutschland hat, in den deutschen Markt eintritt und natürlich vielleicht mit einer gewissen anderen Agilität oder anderem Preispunkt dann auch natürlich Konkurrenz zu etablierten Anbietern vor Ort macht. Das bleibt, glaube ich, noch zu beobachten, inwieweit dies zutage treten wird.
Absolut, aber noch ist der Markt ja auch noch lange nicht gesättigt bei dem Thema und Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man ja immer.
Exakt, absolut. Dahinter steht auch eine Chance, das sehe ich genauso.
Dann lasst uns doch gerne nochmal auf eure WP Next Plattform eingehen, die ihr für digitale Assets geschaffen habt. Was sind denn eure Erfahrungen aus dem Entwicklungsprozess, so ein neues Produkt auch oder Infrastrukturprodukt an den Markt zu bringen? Und was unterscheidet auch WP Next oder euer Angebot von den klassischen Kryptobörsen, wie du es auch gerade genannt hast, wie Binance, Coinbase etc.?
Also unsere Erfahrungen sind, glaube ich, zurückblickend, wie wir strategisch gestartet sind vor 3,5 Jahren. Einmal, dass man sich einen klaren Fokus geben sollte oder großes Wort Strategie geben sollte. Wir haben uns vor 3,5 Jahren wirklich angeschaut, was wollen wir eigentlich mit einem Kryptoangebot erreichen? Wofür stehen wir eigentlich als DWP Bank, also als Kernkompetenz? Man muss dazu sagen, wir sind ja ein B2B2C Anbieter. Das heißt, wenn wir von Kunden reden, sind unsere Kunden hauptsächlich Bankinstitute, die wiederum Angebote für ihre Endkunden schaffen möchten. Und da war für uns von vornherein klar, und das ist auch einer der Kernunterschiede zu den Kryptobörsen da draußen, unsere Zielgruppe sind nicht die Crypto-Native-Kunden, die eine Selbstverwahrung machen möchten, die möglichst bei jedem Meme-Coin mit an Bord sein wollen, die auch Themen wie im US-Wahlkampf Trump und die Trump-Coins und so weiter relativ zeitnah haben wollen, sondern unser Ziel ist es, für normale Anleger ein Angebot zu schaffen, was in einem regulatorischen Rahmen unterwegs ist. Was wir oft sehen, auch von welchen, die früh dabei waren, je größer die Investments werden oder die Kursentwicklung, umso mehr wird man ja auch sein eigener Risikomanager. Allein wenn man reinschaut, wie viel Bitcoin-Bestände herrenlos, weil die Private Keys verloren sind, da draußen bestehen, als seriöse Anlageklasse sehen wir einfach eine Nachfrage von Kunden, die einen Altfinanzaspekt haben. Das heißt, Kryptoassets als Diversifizierung, als Beimischung zu traditionellen Anlagen sehen. Und da ist auch der große Unterschied zu anderen Kryptobörsen von WP Next. Wir sehen uns als Plattform und als Brücke in die Welt der digitalen Assets für unsere Kunden, weil A, können sie Plug and Play WP Next in ihre Frontends integrieren und somit ein Kryptoangebot zeitnah schaffen auf die beliebtesten Kryptowährungen. Auf der zweiten Seite haben sie damit den Zugang zu einer Plattform, die dann auch mehr der digitalen Assets-Welt adressieren wird, also gerade auch dezentraler Produkte und somit zugänglich macht. Und das dritte ist, es ist einfach integriert bei uns, aber auch bei den Kunden in ein Altfinanzkonzept. Das heißt, man muss nicht irgendwo Geld hinschicken, man kann direkt von seinem Girokonto handeln. Man sieht die Übersicht neben allen anderen Konten in der Kontenübersicht. Man hat alles an einem Platz und dafür steht das Angebot von WP Next, unsere Kunden dort quasi in die Ära der digitalen Assets zu begleiten.
Also einmal ein One-Stop-Shop sozusagen für alle Finanzfragen des Kunden zu sein.
Es hat natürlich auch andere regulatorische Aspekte. Wenn wir von DORA oder Sonstiges reden, ist es natürlich auch sehr spannend, in einem regulatorischen Fahrwasser unterwegs zu sein und dort dann auch skalieren zu können. Nicht nur Produktskalierung, Transaktionsskalierung, sondern auch einen regulatorischen Kern und Kompetenz zu skalieren. Und genau dafür steht das Angebot auch.
Das habe ich verstanden. Wenn wir noch einmal auf die Kryptowelt als solche schauen, wird die natürlich trotzdem von Binance, Coinbase etc. dominiert. Dort gibt es natürlich auch immer wieder Überlegungen, das Leistungsspektrum weiter auszubauen, dann eher Richtung klassische Bankdienstleistungen. Siehst du dort auch eine Gefahr für euch am Markt oder sind das grundsätzlich isoliert betrachtete Use Cases?
Nein, definitiv sollte man die Konkurrenz ernst nehmen, weil am Ende spielen da viele strategische Faktoren rein, unter anderem aber auch Agilität von Infrastruktur. Wenn man überlegt, diese Anbieter haben auf der grünen Wiese aufgebaut, diese Anbieter haben Themen wie KI schon integriert, diese Anbieter sind hochmodular, alles Themen, die man traditionellen Banken nur teilweise, glaube ich, zuschreiben kann, einfach aus Historie heraus. Und deshalb ist es wichtig, die Angebote ernst zu nehmen und auch klare Antworten darauf zu schaffen. Es ist aber auch wichtig, und das ist uns auch wichtig, die klaren Personas zu haben. Also ich glaube, es kann nicht sein, dass man alle Retail-Kunden erreichen wird, sondern es wird immer Angebotsvielfalt geben. Und dafür stehen ja die Kryptobörsen für Leute, die auch durchaus traden oder manche sagen zocken wollen mit Meme-Coins und alles. Das sind einfach Themen und Performanzen, die werden traditionelle Angebote nicht schaffen, auch aus einem Beratungsverständnis heraus, was viele Banken ja auch noch mit dabei haben. Auf der anderen Seite ist der Weg natürlich für diese Kryptobörsen, wie du es auch gesagt hast, sehr gering. Also so eine Bitpanda kann ja auch MiFID-2-Wertpapiergeschäft, die haben auch die Lizenzen zum Beispiel. Das sollte man, glaube ich, ernst nehmen und auch genau hinschauen, was man selbst für Antworten darauf findet. Grundsätzlich sehen wir aber jetzt in dieser Frühphase, und ich glaube, viele unserer Zielkunden fangen langsam erst an damit zu diversifizieren. Und dort sind einfach Werte wie Vertrauen und Sicherheit wichtig. Das Thema Risikomanagement übernimmt die Bank und nicht ich zu Hause auf meiner Cold Wallet. Und natürlich eine gewisse regulatorische Expertise wird die weitere Entwicklung auch noch mit sich bringen, wo, glaube ich, etablierte Banken punkten können. Wenn Regulatorik immer reifer wird, sieht man schon, dass junge Startups im Kryptobereich natürlich erstmal Fähigkeiten vom Arbeitsmarkt benötigen, um auch mit Prozessen wie Revisionen, wie Aufsichtsprüfungen und sonstigen Themen umzugehen. Das wird, glaube ich, auch noch einer der Aspekte für die nächsten Jahre werden.
Absolut. Ich möchte einen Punkt nochmal aufgreifen, den du gerade gesagt hast. Wir hatten eingangs schon mal ein bisschen drüber gesprochen, über regulatorisches Framework, MiFID, MiCA, Produktklassifizierung. Wenn man jetzt wieder aus dem Allfinanzansatz kommt und sagt, man möchte eigentlich auch Dienstleistungen entlang aller Produktkategorien anbieten, ist da sicherlich auch nochmal einen Schritt zu gehen, wenn wir jetzt sagen, wir legen auch dann die MiFID-Produkte, sind zukünftig vielleicht alle auf Blockchain-Technologie abgebildet. Wie ist denn dein Blick jetzt auf die nächsten, ich nenne mal 5 bis 10 Jahre? Was braucht es da aus deiner Sicht auch noch für Entwicklungen, um auch die bestehenden Produkte zu digitalisieren auf der Blockchain und massenmarktfähig zu machen?
Ich glaube, es braucht Standardisierung. Momentan sind wir noch sehr fragmentiert. Die Regulierung ist noch sehr jung. Wir sehen ja verschiedene im institutionellen Bereich, aber auch im Retail-Bereich jetzt immer mehr Angebote. Also im institutionellen Bereich insbesondere Wertpapierbegebungen, die auch sensibilisieren auf die Vorteile und wie eine Infrastruktur aussehen könnte. Auch das Thema Grenzüberschreiten ist, glaube ich, wichtig, dort ins Auge zu nehmen. Aber auch im Retail-Bereich sehen wir ja immer mehr Angebote, gerade in den letzten Monaten, sei es die genossenschaftliche Finanzgruppe, sei es Flatex, sei es MLP mit uns bereits seit Mai letzten Jahres, die immer mehr Angebote dafür schaffen und diese auch weiterentwickeln. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, dort erste Erfahrungen zu machen. Wir haben ja oft eine Mentalität, wenn wir uns nicht sicher sind, dann bewegen wir uns nicht. Ich glaube, hier ist es wichtig, sich in kontrolliert zu bewegen, Erfahrung zu sammeln und immer wieder die Produktangebote auszubauen, aber auch basierend auf den Infrastrukturerweiterungen, die wir sehen. Auch eine Clearstream und Co. bewegen sich ja mit verschiedenen Initiativen momentan. Das heißt, die Standards werden in den nächsten Jahren geschaffen, meines Erachtens. Diese Standards werden zur Akzeptanz führen und am Ende, am langen Ende, und da nagel mich bitte nicht fest, Julian, glaube ich schon, dass eine Verbriefung ausschließlich über Smart Contracts erfolgen kann. Wenn andere Voraussetzungen geschaffen sind, wie eine klare rechtliche Einwertung, eine klare Regulatorik, die Überwachung und die Governance darauf, wie man diese Automatisierung dann auch überwacht, aber natürlich auch, und du hattest eingangs erwähnt, die Cash-Seite, die ja momentan auch noch durchaus ein Hinderungsgrund ist, weil man keine Realtime-Antwort auf die Realtime-Settlements, auf der Blockchain-Seite hat.
Ja, absolut. Dann sind das auf jeden Fall noch eine Menge Themen, die uns bei mindestens 5 Jahren noch beschäftigen werden, wie die Finanzwelt der Zukunft aussieht. Lieber Sascha, herzlichen Dank für das interessante Gespräch und die Einblicke in das Thema.
Ja, vielen Dank, Julian. Danke, dass ich hier sein durfte und vielen Dank für das interessante Gespräch.
Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Feedback, Meinungen, Kommentare könnt ihr gerne jederzeit über Social Media oder per E-Mail hinterlassen. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast, empfehlt ihn eurem Netzwerk weiter und lasst eine Bewertung da. Danke und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.